Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oscar muss ein Viertelfinale vorbereiten. Clermont haben sich auch dank der Pleite von La Rochelle in Pau für die Barrage qualifiziert. Dazu später mehr. Aber da ihr heute mit mir Vorlieb nehmen müsst, kann ich im Laufe der Folge ein bisschen die Gelegenheit nutzen, meinen eigenen kleinen Vorlieben nachzugehen. Heißt, wir schauen auf die niederklassigen Playoffs, also vor allem der 5., 6. und 7. Liga. Allerdings, ich verspreche es, ich halte mich kurz und gebe nur einen Überblick. Aber wir müssen trotzdem in der 3. Liga anfangen, in der National, bei der Stade Rochers Tarbes, bei Tarbes, ein ja, etwas ungewöhnlicher Vorgang, wobei es ist noch ein bisschen offen. Müssen wir auch so ehrlich sein, so fair müssen wir sein. Sie haben ja schon eine Pressemitteilung rausgegeben, wie unfair die Berichterstattung schon wieder ist. Man wolle dem Verein eine Erfolgsfeindlichkeit unterstellen. Kleinere Worte hatten sie anscheinend nicht zur Verfügung dort in den Pyrenäen. Aber Fakt ist, man denkt ernsthaft über ein Downgrade, ein sportliches und ökonomisches Downgrade nach. Das Problem oder die Situation ist folgende. Seit 2016, als der Verein aufgrund erfundener Sponsorenverträge von der DNACG, also der französischen Finanzaufsicht, in die 3. Liga herabgestuft wurde, die ja damals noch die Federal 1 war, und sich nicht davon erholt haben, aber seitdem gibt es ein gewisses Misstrauen in der Stadt und vor allem unter möglichen Sponsoren, was diesen Verein angeht, was vielleicht auch nicht ganz unfair ist, kann man sicherlich drüber streiten zumindest. Und der Verein hat seit Jahren Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten wachsen von Jahr zu Jahr, neben sportlichen Misserfolgen und zahlreichen Neuwahlen, was die Präsidentschaft angeht, ist auch das Vertrauen der Fans relativ strapaziert. Man kann sie noch nicht ganz vorwerfen, die Zuschauerzahlen sind auf teilweise 650, 700 gesunken und das bei zwischenzeitlich sogar kostenlosen Tickets. Kurz gesagt, der Verein hat Probleme. Lionel Terray, der im Juli zurücktritt und seit 2016 die Präsidentschaft des Vereins übernimmt und auch Aktionär und Mäzen ist, hat sich noch bereit erklärt, die Juli-Gehälter zu bezahlen, aber er wird in jedem Fall zurücktreten. Die möglichen Nachfolger William Pace und Thierry Morin haben, ist etwas unklar, ob sie zurückgewiesen wurden, ob sie zum Rückzug ermutigt wurden, ob sie sich einfach entschieden haben, sich zurückzuziehen. Da sind sich meine Bekannten etwas uneinig. Auch die Blogposts der Fanszene sind sich dort etwas uneinig. Fakt ist aber, dass sie 500.000 Euro zusammentreiben wollten, um den Verein zu unterstützen. Aktuell fehlen sogar 700.000 Euro. Und es ist sehr offen, wie es weitergeht. Der Verein denkt über einen drastischen Schritt nach, nämlich die Auflösung der SASP. Also der, was ist genau, die Société Anonyme Obus de Sport Professionnel oder irgendwas in die Richtung. Also Aktiengesellschaft mit dem Hintergrund oder professionell sportlichem Hintergrund oder irgendwie sowas in die Richtung, wie man es übersetzen kann. Die SASP ist aber in jedem Fall die gängige Form, in der Sportvereine oder professionelle Sportvereine in Frankreich organisiert sind. Die SASP bekommt die Lizenzen oder die Teilnahmelizenz von der Association, also dem Stammverein. Aber das geht dann schon wieder relativ weit, war in Biarritz ja lange ein Thema, dass es diesen großen Streit zwischen der Association, also dem Stammverein, und der SASP, der Profisparte, gab. Da muss man eben, also es gibt eine Konvention, eine Übereinkunft, dass der Verein die Lizenz des Amateurvereins nutzen darf oder Stammvereins nutzen darf. War in Biarritz zum Beispiel Thema, dass ja die Drohung im Raum stand, dass der Verein nach Lille umzieht. Das hätte aber nur ein, zwei Jahre gut gehen können, weil dann die Konvention neu gemacht hätte werden müssen und das hätten sie natürlich nicht unterschrieben. Das heißt, sie hätten sie auch wieder zurückziehen müssen. Apropos, die Berufung ist gegen den Zwangsabstieg in die Drittliga ist eingereicht. Muss man mal schauen, was daraus wird. Ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass sie sich in der zweiten Liga werden halten können. Es wäre schon arg überraschend, wenn sie das nicht könnten. Es gibt Vor- und Nachteile, was diese Organisation angeht. Es gibt einen großen Vorteil. Es gibt aber auch einen großen Vorteil für die Auflösung der SRSP. Es gibt verschiedene Szenarien und es ist rechtlich alles ein bisschen unklar, weil das so selten passiert oder so selten freiwillig passiert. Aber der Vorteil, wenn du eben ein reiner Amateurverein bist, also eine Association, ist eben der Vorteil, dass du keine Sponsoren mehr hast, sondern Mäzen. Heißt, selbst wenn sie dafür Werbemittel oder irgendwas im Gegenzug bekommen, können sie 66% dieser Summe von der Steuer absetzen. Wenn ich mich von meiner Zeit in der Bonne zurückersetze, sind es beim Sponsoring-Vertrag bei einer SRSP nur rund 40%. Heißt, die Vereine, die Sponsoren, auch wenn sie dann ja nicht mehr so heißen würden, könnten theoretisch mehr Geld in den Verein geben, ohne was zu verlieren. Oder bei der gleichen Summe rauszukommen. Das Problem ist, es ist eine gewaltige Lücke. Und wenn der Verein oder wenn die SASP aus finanziellen Gründen aufgelöst wird, kann das katastrophale Folgen für den Verein haben, also ein bisschen im Abstieg in die Regional 1. Also das ist dann die achte Liga, müsste die achte Liga sein. Das würde auch im Falle einer Insolvenz drohen, wenn eben der Stammverein pleite geht. Dazu müsste der Verein aufgelöst werden, neuer Name, neues Logo und neu gegründet. Das übliche Spiel. Während bei einem Falle einer Insolvenz der SASP der Verein nur in die National 2 bzw. F1 abgestiegen würde. Das sind so die Hauptpunkte, auf die es ankommen wird, diese Entscheidung, wie es da weitergeht. Aber so oder so steht man vor einer wirklich schwierigen. So, man hat aktuell 1,7 Millionen Euro für die kommende Saison. Das ist wenig. Also, das ist schon wirklich, wirklich wenig. Also, Tarbes ist halt. Er ist in den Pyrenäen, es ist kein so kleiner Ort, aber sie sind ein bisschen abgeschlagen. Gut, nach Narbonne kommt man, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber nach Rennes wird es teuer, nach Niort wird es teuer, nach Lille wird es sehr, sehr teuer. Für einen Kader, für 25, 26, 27, 28 Leute, das wird ein teurer Ausflug. Und allein damit ist man sicherlich schon bei, 450, 500.000 Euro, je nachdem, wie viel man sich gönnt. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was sie sich tatsächlich gönnen würden. Aber es bleibt eben nicht mehr allzu viel Geld, um einen wirklich, sagen wir mal, das Problem ist natürlich auch, und das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir seit Anfang oder seit der Gründung der Nationalen der aktuellen Form reden. Wir haben eine sehr kompetitive Liga, wir haben eine sehr starke Liga und du musst viel Geld investieren, um überhaupt mithalten zu können. Ohne dass deine Einnahmen steigen. In den allermeisten Fällen. Also wir sehen schon bei den ein oder anderen Vereinen, dass die Zuschauerzahlen durchaus wachsen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, das es benötigen würde. Das ist ein bisschen schwierig. Man geht davon aus, bei der Statusist, bei der Stado, wie sie genannt wird, bei den Bären, dass man 2,4 Millionen Euro braucht und realistisch zusammenkriegen kann, um die Klasse zu halten. Das sind also diese fehlenden 700.000 Euro. Das nächste Problem, das kommt, sind eben, dass aktuell 20 Spieler im circa, also 20, 21, 22 Spieler im Verein vorhanden sind, die noch übrig geblieben sind von der vergangenen Saison. Und ungefähr ein Dutzend, das wohl Vorverträge unterschrieben hat. Die Anhörung ist erst im Juli. Für die Spieler ist das natürlich auch, die jetzt Vorverträge unterschrieben haben, eine ziemliche Hängepartie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere von denen auch sagt, naja, also ich kann vielleicht hier unterschreiben, aber ich kann sicher dorthin gehen, dass dann eben der ein oder andere Spieler eben auch sagt, naja, dann eben woanders. Und ja, man kann mit Leihspielern noch ein bisschen was auffangen, aber es macht es natürlich nicht einfacher, die nächste Saison vorzubereiten. Zumal das Problem eben auch ist, ja, ich müsste jetzt bis Ende Juli, muss das alles durch sein. Die SASP, aktuell kein Geschäftsführer, der müsste berufen und gewählt werden. Der Präsident des Vereins müsste gewählt werden, um eben den Geschäftsführer zu berufen. Und es muss ein Budget für das kommende Saison aufgestellt werden, dass die den ACG überzeugt, den Verein antreten zu lassen. Riesige Baustellen. Die National kommt nicht zur Ruhe und ich hasse es, mich zu wiederholen, wobei eigentlich überhaupt nicht, das stimmt nicht, ich wiederhole mich sehr gerne, aber die National und die National 2, da haben wir ja ähnliche Probleme, wenn wir ehrlich sind. Das ist genau das, was wir eigentlich im Vornherein erwartet haben. Und das Problem ist eigentlich eher, dass France Rugby als ausrichtender Verband aktuell nicht in der Lage ist, finanziell aufgrund dieser ganzen Katastrophe mit den VIP-Tickets bei der WM, die sie ja dann doch einige, also was sind es, 80 Millionen Euro in Summe gekostet haben, oder jetzt 80 Millionen minus sind, oder 70, 68, eins von beiden, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so oder so einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, dass sie keiner finanziellen Situation sind, um die Vereine im nötigen Maße zu unterstützen. Und das spürt man aktuell schon sehr und das bräuchten sie. Jetzt kann man natürlich noch über Randthemen reden, wie erfüllen die Vereine die Voraussetzungen, um TV-Übertragung zu ermöglichen. Das war eines der Argumente, das angeführt wurde. Also die Beleuchtung im, wie heißt es, Marcel Trelu, glaube ich, heißt, die ist ja nicht mehr ganz ausreichend für TV-Übertragung, aber wenn wir in die siebte Liga absteigen, spielen wir auf den Sonntag um 15 Uhr, dann brauchen wir auch kein Flutlicht. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Aber das, worüber sie sich immer freuen können, dass sie nicht die einzigen sind, bei denen es mau läuft. DAX starten die kommende Saison mit minus 5 Punkten auf dem Konto. Dazu kommen 4 Minuspunkte auf Bewährung. Für ein, wenn ich das richtig übersetze, unlogisches oder unwahrscheinliches Budget und das Nichtbefolgen von Anweisungen der Finanzaufsicht, eben diese, diese Ungereimtheiten sind, glaube ich, das richtige Wort, zu beheben. Das alles keine Überraschung. DAX wollte ich gerade sagen, das offensichtlich auch. Biarritz hat ein ähnliches Problem am Anfang der vergangenen Saison, dass sie infolge der, des Eigentümerwechsels eben die Budgets nicht ganz geordnet hatten. Die Punkteabzug haben sie aber gestrichen gekriegt. Und ich denke mal, das wird in DAX ähnlich sein. Dann gibt es noch die Situation vom, da greife ich ein bisschen vorweg, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal gucken, welche Liga war das denn? Ebenfalls dem Duell zwischen Annecy und Pézenas, das müsste Fédéral 2 gewesen sein oder Fédéral 3. In jedem Fall eine recht schwierige Fédéral 2 Viertelfinale, dass ein ausgewechselter Spieler von Pézenas beim Auswärtsspiel Annecy sich auf die Tribüne gesetzt hat, wo er von Fans angegriffen wurde. Die Spieler von Pézenas das Feld verlassen haben, um ihn zu unterstützen und der Schiedsrichter das Spiel als von Pézenas abgebrochen gewertet hat und entsprechend der Sieg an sie ging, die den Aufstieg am grünen Tisch feiern. Ein relativ kontroverser Vorgang, man kann sich sicherlich vorstellen, weshalb, aber das Schiedsgericht hat entschieden. Die wissen sicherlich mehr als ich, aber wenn es sich tatsächlich so abgespielt hat, wie ich es geschildert habe, wie mir das erzählt wurde, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Meine Empfehlung bleibt trotzdem, Pirsenas ist definitiv ein Rugby-Besuch wert und auch einen touristischen Besuch wert, eine sehr süße Stadt. Auch ein Rugby-Verein, das hat Pisenoir, Gott, wollte ich nicht unhöflich klingen, das Stadt Pisenoir, spielen in Violett, einen definitiven Besuch wert. Also als wir da gespielt haben, war das eine fantastische Stimmung, also es waren irgendwie 3.500, 4.000 Leute im Stadion. Was damals war es die fünfte Liga, ist fantastisch. Und die lokale Spezialität, die Pâtés Pézenas, sind auch sehr, sehr lecker, wenn man nicht vegan ist. Dann sind sie immer noch lecker, aber nicht mehr mit den eigenen Überzeugungen vereinbar. Das muss man im Hinterkopf behalten, aber sehr, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Ich werde die meisten davon überspringen, bis Oscar wieder da ist, weil ich glaube, dass er, dass seine Meinung da durchaus ein bisschen mehr Tragweite hat als meine. Von daher werde ich das um eine Woche verschieben. Eine Frage, mit der ich mich aber trotzdem einmal vornherein schon mal widmen möchte. Stuart Lancaster hat ein Interview in der britischen Times gegeben und sich darüber beklagt, wie schwierig seine Zeit bei Racing war, dass er das alles auf Französisch machen musste und der Verein keine Identität hat und die Eigentümer betreten und wie hart die Top 14 sind. Ja, großer, du hättest auch den Job einmal googeln können, bevor du ihn antrittst. Also, dass Racing kein einfaches Pflaster sind, das ist vieles, aber keine Überraschung. Und mein Mitleid hält sich da ehrlicherweise in Grenzen. Also sehr in Grenzen. Ich hoffe, die Frage, was ich von diesem Interview halte, beantwortet sich damit auch. Ich halte, dass Stuart Lancaster kommt nicht besonders gut bei weg, weil er einfach sehr, sehr unvorbereitet wirkt. Weil die Dinge, über die er sich beschwert, die er beklagt, natürlich ist das frustrierend, wenn man drinsteckt. Und natürlich kann man antreten, um diese Dinge zu ändern. Aber dass sie existiert haben, das hätte jeder, der sich auch nur am Rande mit französischem Rugby auseinandersetzt, ihm vorher erzählen können. Und dass er das nicht mitbekommen hat, vornherein, oder falls er das im Vornherein nicht mitbekommen hat, dass der Job bei Racing kein einfacher ist, das spricht nicht unbedingt für ihn als Trainer. Er ist jetzt in Connacht, darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Ansonsten eine News, die, naja, ob das News sind, ist Ansichtssache. Model Trat will aus dem Stadion Montpellier ausziehen, aus dem Rugby-Stadion, falls die Stadt es nicht an ihn verkauft. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Er kann ich da doch nach wie vor als Bürgermeister, also mal schauen, wie sich das entwickelt, ob das da einen Zusammenhang geben wird. Er will ja schließlich 200 Millionen Euro in ein Rugby-Dorf um das Stadion investieren. Und wenn er das nicht verkauft bekommt und nicht kaufen darf, dann wird der Verein zukünftig in Béziers spielen oder er wird ein Stadion außerhalb der Stadt bauen müssen. Ich meine, er ist Bauunternehmer, das muss man ihm lassen. Aber ja, besonders clever erscheint mir das nicht. Auf der anderen Seite, ich sage das jetzt mal, es klingt sehr negativ, aber es ist gar nicht so negativ gemeint. Er ist nicht dafür bekannt, clever aufzutreten im Rugby-Kontext. Und der Teil ist wichtig im Rugby-Kontext. Es ist ein Herzensprojekt, das muss man ihm lassen. Er hat nicht die große Ahnung vom Rugby, doch das ist okay, das haben viele nicht. Oder viele Eigentümer von französischen Rugby-Vereinen nicht. Aber er ist mit Herz bei der Sache dabei, das muss man ihm lassen. Und er hat viel Geld in den Verein investiert, er hat viel getan. Es war nicht alles intelligent, aber er hat viel getan. Und das muss man ihm zugute lassen. Also wenn er sagt, er will 200 Millionen Euro für ein Rugby-Stadion ausgeben, sage ich, ja, das ist in der Situation in der Montpellier ist dumm, aber es freut mich, dass du Spaß an der Sache hast. Vielleicht das als kleines Entgegenkommen, weil ich dann doch auch Mordal Trat nicht unbedingt zu den Präsidenten und Eigentümern gehört, den ich üblicherweise positiv gegenüberstehe. Aber das würde ich ihm gerne geben. Ich bin positiv gestimmt. Top 14. Kommen wir zur ersten Liga. Ja, letzter Spieltag. wir hatten vorher drüber geredet, es gab wirklich viel, das ich noch zu entscheiden hatte. Die Playoff-Plätze waren mit Ausnahme des ersten Platzes und ja, mit Ausnahme des ersten Platzes war fast alles offen. Gut, Racing, Lou, Lyon, wie die beiden ihre Plätze tauschen, war relativ egal. Aber ansonsten bis zum 8., also dem letzten Champions Cup-Platz, war noch alles offen. Und es hat sich auch noch viel getan. Es gab einige Überraschungen, wenn wir ehrlich sind. Einige Überraschungen. Auch wenn sich nicht alles so entwickelt hat, wie erhofft. Das muss man natürlich auch sagen. Es lief nicht alles so, wie erhofft. Angefangen Bayonne-Toulon. 18-10 am Ende für die Basken. Der einzige Verein, der die, oder der einzige Erstligaverein, der die Saison ungeschlagen zu Hause beendet. Bayonne wird Vierter. Toulon kann sich nicht an Bayonne, nicht an Bordeaux vorbeisetzen und noch einen Halbfinalplatz ergattern, aber das wäre ohnehin unwahrscheinlich gewesen. Dafür hätte Bordeaux zu Hause gegen Vannes verlieren müssen. Gut, klar, wir haben darüber geredet, was Abstiegskampf angeht. Sie waren motiviert und sie haben auch lange geführt. Dann hat Bordeaux innerhalb weniger Minuten 20 Punkte gelegt oder noch mehr und damit war das Spiel dann durch. Das geht dann schnell bei Bordeaux. Endergebnis 59-28. Erik Marx hat gestartet. Aber auch das kann ich schon vorwegnehmen. Wann steigt damit auf dem letzten Platz ab mit 36 Punkten, 8 Punkten Rückstand auf Perpignan. Und Bayonne, die Basken, werden Vierter. Die ersten Playoffs in der Top-14-Geschichte. Oder seit es die Top 14 ist. Aber auch darüber hinaus das letzte Viertelfinale seit 1992. Jetzt wisst ihr alle, ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber da habe selbst ich noch nicht gelebt. Schon ein bisschen her. Und daher eine kleine Neuigkeit mit Bayonne. Haben immer investiert, haben viel investiert. Unter anderem damals mit Nimir Tialata und Joro Kotoko. Durchaus auch namhafte Spieler gehabt. Johan Higuita kommt aus Bayonne, unter anderem auch hat in Bayonne gespielt, so rum. Ich glaube, er kommt eigentlich aus Agen, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber hatten oft einen guten Kader. Und waren aber immer so ein bisschen im Schatten von Biarritz und aus dem haben sie sich jetzt endgültig befreit, haben ausverkauftes Haus, weisen immer noch bei jedem Spiel 3.000 bis 4.000 Ticketanfragen, müssen sie abweisen, bauen aktuell die Haupttribüne aus, danach wird die letzte andere, also von der Haupttribüne aus schaut, auf der linken Seite die letzte Tribüne ausgebaut. Die Stadt investiert viel Geld, der Verein investiert viel Geld und es geht voran und ich bin wirklich sehr positiv überrascht, wie souverän, wie zurückhaltend, wie konservativ der Verein das Ganze angeht, trotz aller Ambitionen. Und trotz aller Entwicklung innerhalb der letzten 3 Jahre das Budget verdreifacht. Der sportliche Abstieg von Biarritz spielt ja sicherlich mit rein. Aber das ist schon eine sehr, sehr souveräne Arbeit, die da leisten. Und das muss man Philippe Taieb echt lassen. Das ist eine fantastische Arbeit, die er leistet. Und kriegt auch sehr, sehr viel Unterstützung von der Stadt. Kann man immer so und so sehen. Tendiere ja dann eher dazu, das negativ zu sehen. Aber es lässt sich halt nicht leugnen, dass so sehr viele gute Sachen passieren. Und gegen Clermont am Freitagabend 21 Uhr würde ich gar nicht mal ausschließen, dass Bayonne als Favorit ins Spiel gehen. Weiß, beide Seiten versuchen, diese Favoritenrolle von sich zu weisen, wie es immer so ist. Aber Bayonne waren lange in diesen Top 4. Und ein Halbfinale für Bayonne wäre eine mittelschwere Überraschung. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Montauban ja gesehen, dazu kommen wir gleich noch, dass die Überraschungen durchaus möglich sind. Also mal schauen. Schauen wir mal. Lyon 34-47, wir haben es gerade schon gesagt, oder ich habe es gerade eben schon gesagt, ein konsequenzloses Spiel. Lyon wird 11. Racing 10. Das erste Mal seit dem Wiederaufstieg in 2011 war es, glaube ich. Nee, 2014, dass Racing sich nicht für die Playoffs qualifizieren, aber am Ende der Saison irgendwo auch logisch. Wäre auch sehr, sehr unverdient gewesen, auch wenn es zwischenzeitlich nochmal nach dem Lauf aussah. Aber man wird sich ja schwere Fragen gefallen lassen müssen. Lyon am Ende. Sie hatten zwischenzeitlich einen echt guten Lauf nach dem nachdem Gesal den Trainerjob übernommen hat, ging es bergauf. Aber am Ende hatten sie eine schwierige Ausgangslage. Und ja, du kannst ein Team auch nicht innerhalb von einem halben Jahr komplett umschrauben. 11. Platz ist sicherlich enttäuschend, vor allem mit dem Halbfinale im eigenen Stadion. Aber gut, lässt sich auch nicht immer planen. Und die Top 14, und dazu werden wir in unserem Saisonrückblick kommen, ist nun mal eine sehr, sehr kompetitive Liga. Da kommst du eben nicht mit einer halben guten Saison, kommst du da nicht weit. Weiter als Perpignan, weiter als Stade Français, weiter als Vannes, aber eben auch nicht nach oben. Clermont haben überraschend 23-10 in Montpellier gewonnen. Ein wirklich, wirklich überraschender Sieg, hatte ich persönlich nicht mit gerechnet, weil Montpellier zumindest noch um Champions Cup Platz kämpfen oder gekämpft haben. Und Clermont ja ehrlicherweise nur eine Außenseiterrolle hatte und eine Außenseiterchance hatte, die sie genutzt haben. Überhaupt keine Frage. Aber dass La Rochelle nicht mal einen Defensivbonus, der ihnen gereicht hätte, um die Players zu kommen, dass sie nicht mal einen Defensivbonus holen, überraschend. Überraschend. Aber am Ende des Tages, Clermont, das hat Christophe Rios die Tage irgendwo auch gesagt, ich glaube, es gibt aktuell kein Team, das so schwer einzuschätzen ist wie Clermont. Und Christophe Rios ist sicherlich kein Trainer, bei dessen öffentlichen Aussagen ich oft da sitze und denke, ja, da hat er einen Punkt. Aber in dem Fall ist es definitiv eine Sache, wo man sagt, ja, also es stimmt schon. Clermont war die Saison echt schwer einzuschätzen. Und das wird sicherlich gegen Bayonne genauso sein. Clermont waren jetzt auch fast 3 Jahre nicht in den Playoffs oder noch länger. Ist schwer einzuschätzen. An sich würde man schon sagen, dass sie gegenüber Bayonne viel mehr Renommee haben, viel mehr Finalerfahrung, aber das stimmt gar nicht. Bayonne hat deutlich mehr Finalerfahrung. Die ganzen Zweitliga-Finalspiele, die sie gewonnen haben, kann auch mit reinziehen. Bayonne kann durchaus Playoffs, haben sie gezeigt. Gut, sie waren immer haushoher Favorit, aber sie können Playoffs. Po, ich habe es eben schon gesagt, hat überraschend und auch überraschend hoch gegen La Rochelle gewonnen, 32-18. In den letzten 10 Minuten sich dann doch ein bisschen abgesetzt. La Rochelle damit das erste Mal seit 2018, möchte ich sagen. Ja, das erste Mal seit 2018 nicht in den Playoffs. Siebter geworden, ein Punkt Rückstand auf Castres. Clermont für die enttäuschende Saison, die sie hatten. Und das war eine sehr, sehr enttäuschende Saison, so ehrlich müssen wir sein. Ist das am Ende sogar eigentlich noch ein gutes Ergebnis? Sie spielen nächste Saison Champions Cup, genauso wie die Gastgeber Po, die sich an Montpellier vorbeisetzen. 61 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf die Mann aus Montpellier. Damit auch Champions Cup, das ist auch das erste Mal seit 2017, 16, 17, seit der zweiten Saison der Top 14, 2015, 16 sind sie aufgestiegen. Also 16, 17, ja, seit 2017. Naja gut, also zweite Saison 2017, 18 haben sie dann Champions Cup gespielt. Also seit dieser Saison, aber das beste Ergebnis seit 2017. Paris hat 21-10 gegen Castres gewonnen in einem absoluten Nichtspiel. Das war eine wirklich Mauerpartie. Das Wetter war nicht gut. Castres auch nicht. 21-10 am Ende. Ja, es reicht für den Klassenerhalt, ein Punkt Vorsprung auf Perpignan, die 42-35 gegen Toulouse gewonnen haben, die zwar rotiert haben, mit einem sehr, sehr guten Team angereist sind. Bleibt am Ende nicht viel, außer ein, in meinen Augen, unverdienter Klassenerhalt. Also zumindest hat Perpignan die Saison deutlich mehr inspiriert, als es Paris getan hat. Und sehr, sehr schade. Ich bin sicherlich nicht objektiv. Das werde ich gerne in aller Fairness hier auch zugeben. Aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass Perpignan diesen einen Punkt mehr geholt hätten. Auf der anderen Seite hätten sie es auch die ganze Saison selber in der Hand gehabt. Da muss man ja auch sagen. nicht gewonnen. Am Ende bleibt die Relegation. Wann damit nach einem Jahr wieder zurück in der Pro de Deux, aber ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass Wann die Saison eine Top-Kartrosse, eine echte positive Überraschung waren, was Atmosphäre anging, was Spielqualität anging. Und allein, dass sie den Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag spannend gehalten haben, dafür muss man schon echt dankbar sein. Und es war eine wirklich, wirklich schöne Premiere in der ersten Liga. Ob das jetzt genauso weitergeht, das müssen wir noch abwarten. Vorher blicken wir noch einmal kurz auf die Playoffs. Die sehen folgendermaßen aus, dass Toulouse im Halbfinale gegen den Sieger aus Bayonne-Clermont spielt und Bordeaux gegen den Sieger aus Toulon-Castres. Toulon-Castres, endlich mal wieder ein richtiges Playoff-Spiel. Auch Castres, einige Jahre nicht in den Playoffs gewesen, aber Toulon-Castres, endlich mal wieder so ein, wo man sagt, oh, das ist was für die Nostalgiker. Und Grenoble und Perpignan in der Relegation, auch das fast schon Klassiker, auch vor 2 Jahren war das schon der Fall. Bis jetzt sind knapp 4000 Tickets an Perpignan-Fans gegangen. Grenoble haben auf einen rein physischen Ticketverkauf umgestellt. Darf man gespannt sein, aber ja, wie es. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das angehe, weil ehrlicherweise, ich habe es am Samstag schon gesagt, ich bin sprachlos. Also das Montauban 24-19 und das war ehrlicherweise, doch es war aber zwischenzeitlich wieder so knapp. Montauban sind echt gut vorangegangen. Dieser Drop von Jérôme Boswell direkt vor der Sirene, der Versuch direkt danach war schon echt souverän. Grenoble, das, was sie in den letzten Jahren immer gehabt haben, das ist das dritte verlorene Finale in Folge. Das dritte Mal in Folge in der Relegation. Und das haben wir gegen Wann im letzten Jahr schon gemerkt, dass sie so eine Angst hatten. Gut, gegen Oyonnax vor 3 Jahren waren sie vielleicht nicht die Favoriten, aber sie waren Favoriten gegen Wann. Sie waren haushohe Favoriten gegen Montauban. Haushoch. Und ja, man hat es gegen Wann im letzten Jahr schon gemerkt, also dass der Druck ihnen einfach echt zu schaffen gemacht hat. Und als die ersten Dinge angefangen haben, nicht so zu laufen, wie sie es erwartet haben, haben sie sehr zurückgefahren, haben ihr Spiel auf ein Minimum reduziert, haben nicht mehr so viel probiert, haben eher einfach diese Angst gehabt, wir machen Fehler und wir verlieren. Und das hat man gegen Montauban auch gemerkt. Ich meine, da hast du einen Spieler wie Sam Davis, der selbst mit einer Schulter einer der besten Spieler der zweiten Liga ist. Gut, meine nach Jérôme Boswell offensichtlich, aber das ist schon, ja, ist eine, meine 21 in der Tabelle, 21 Punkte Unterschied. Grenoble hatte 21 Punkte Vorsprung auf Montauban. Montauban, die sich am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag mit dem Sieg gegen Béziers, aber offiziell am letzten Spieltag gegen die für die Playoffs qualifiziert haben, die in Colomiers gewinnen, den dritten der Tabelle. Dann in Brief, den zweiten in der Tabelle und dann im Finale gegen Grenoble, den ersten in der Tabelle. Es ist schon eine faustdicke Überraschung. Montauban ich werde nicht die Worte in den Mund nehmen, die sie selber gewählt haben, weil ich sie ein bisschen unangebracht finde. Aber sie sind schon ein Team, das. Letztes Jahr über die Geschichte, wir haben es erzählt, letztes Jahr mit einem Punkt Vorsprung gegen Narbonne in der Relegation gerettet. Trainer geholt mit Sébastien Thillus-Bord, der keine große Erfahrung hatte, der mit in der gleichen Saison mit Rouen abgestiegen ist. Keine großen Neuverpflichtungen geholt. Und diesen Turnaround geschafft. Das ist schon. Ich meine, das ist schon eine der schöneren Geschichten, die der Rugby in den letzten Jahren geschrieben hat. Finde ich persönlich. Ich finde es natürlich, dass Grenoble eine spannendere Saison geliefert würde oder geliefert hätte, als es Montauban tut oder wird. Keine Frage. Aber es ist schon. Und ich meine, das Problem ist jetzt halt auch einfach, ich meine, klar können wir über diese individuellen Fehler reden, die teilweise, also den einen, ja, fatalen, dummen Fehler, der passiert ist, der sie am Ende das Spiel gekostet hat, wollten Penalty schnell anspielen, vergessen eben aber ihn anzuspielen und laufen einfach los, Schiedsrichter pfeift ab, weil ja, er hat sie vor dem Spiel dazu gewarnt, er hat sie gesagt, das ist mir schon ein paar Mal bei euch aufgefallen in dieser Saison, dass ihr das macht
Und ich lasse euch das nicht durchgehen. Sie wussten es. Sie waren gewarnt. Und selbst wenn sie es nicht gewesen wären, die Regeln sind nun mal, wie sie sind. Da gibt es auch nicht so viele Ausreden. Aber sie waren gewarnt. Sie wurden vor dem Spiel explizit darauf angesprochen. Klar kannst du darüber reden. Aber es war das ganze Spiel über das, jetzt mal vor der zweiten Halbzeit, wo Montauban dann einfach die Reserve aufs Feld geschickt hat, wo man gemerkt hat, okay, also da ist schon ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams. Aber Montauban hatte eben das, was bei Grenoble eben so gefehlt hat. Grenoble hat die Mentalität einfach, Mann, das ist immer so eine blöde Sache zu sagen, aber man hat einfach gemerkt, denen fehlt, die haben Angst zu verlieren. Montauban wollte gewinnen, Grenoble hatte Angst zu verlieren und das war im letzten Jahr auch schon so und es ist, ja, am Ende sorgt es dann halt dafür, dass du verlierst und das ist schon echt bitter. Meine für Montauban nach, ja, seit 2010 waren sie das letzte Mal in der ersten Liga und also bis 2010 administrativ, also aus finanziellen Gründen in die damals dritte Liga gestiegen, in die F1 abgestiegen. 2014 in die zweite Liga aufgestiegen, einen fantastischen Lauf hingelegt. Der Effet Sapiak, der Sapiak-Effekt, unglaublich heimstark in diesem alten Velodrom, das sie ja jetzt renoviert haben. Auch das so ein bisschen ein Problem. Man hat ja irgendwie 5.000, 6.000 Plätze weggenommen, um dafür mehr VIP-Plätze zu schaffen, was wirtschaftlich Sinn ergibt, aber natürlich ein etwas maure, ja, Kulisse für die Erstligasaison gibt. Muss man mal schauen, aber ja, letztes Mal in den Playoffs 2017. Ich meine, Sapiak ist schon echt klein, also es sind keine 10.000 Plätze, ich glaube es sind 6.000, entweder 6.800 oder 8.700 Plätze, die sie haben. Beides zu klein. Ne, damit hätten sie 4.000 Plätze weniger als das nächst kleine Stadion oder das nächst größere Stadion. Es fehlen mindestens 6 Millionen Euro im Budget und mir wurde gesagt, dass man aktuell nicht mal die entfernteste Idee hat, wo man das Geld herbekommen könnte. Also sie wissen, dass die Stadt und die Region und das Departement werden ihre Subventionen erhöhen. Das ist gegeben, aber das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was das Budget ausmacht. Montauban ist kein riesiger Ort. Man hinkt sowieso hinterher, was Sponsoren angeht. Aktuell ist man sehr, sehr abhängig. Wir haben letzte Woche darüber geredet, sehr, sehr abhängig vom Präsident und Eigentümer. Muss man schauen. Aktuell ist man aber fehlen 6 Millionen Euro, um überhaupt das Budget von Wann zu erreichen, die ja ohnehin auch schon finanziell ein bisschen hinterhergehend haben. Ich glaube nicht, dass man von Montauban eine kompetitive Erstligasaison erwarten darf. Ich glaube nicht, dass es das ist, worum es gehen würde. Ich glaube, wir sollten hier an dieser Stelle schon mal Erwartungsmanagement betreiben, aber damit wir selber nicht enttäuscht werden. Das sollten wir nicht erwarten. Aber ich glaube, was wir kriegen, wird eine romantische oder eine Saison für die Rugby-Romantiker und darauf kann man sich durchaus freuen. Für Grenoble wird es echt spannend. Die Spieler und nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, sind echt am Boden. Nach dem Spiel hieß es, Gott, wir werden es niemals schaffen, wir werden es niemals erreichen, wir werden niemals dahin kommen. Ich habe nicht nach dem Spiel, also schon global, aber nicht direkt, ein, zwei, drei Tage gewartet, um mal nachzufragen, aber ja, die Stimmung ist nicht gut. Achso, das muss man ehrlicherweise schon so sagen. Und gegen Perpignan, die am letzten Spieltag gegen ein fast topbesetztes Toulouse antreten, wird es moralisch schon, wird es eine Herausforderung. Was nicht heißen soll, dass sie es nicht schaffen können. Ich bin ehrlicherweise zwiegespalten, weil ich den Klassenerhalt Perpignan schon echt gönnen würde. Sie hatten abseits des Feldes, war es eine fantastische Saison. Die erste Saison seit langem, in der man in jedem Spiel ausverkauft war und das trotz ein paar mehr Plätzen. Also so ein Verein, wo ich sage, okay, das ist wirklich, das ist Oldschool Rugby und da freue ich mich drüber, dass so ein Verein sich hält und das sich gut macht. Und Grenoble gönne ich es auch irgendwo, auch schon lange her, dass die in der ersten Liga waren. Naja, gut, 4 Jahre. Aber auch das könnte eine echt schöne Sache sein. Und statt von der Größe von Grenoble würde der Top-Quartaus auch echt gut tun mit einem großen Stadion, wenn sie dann wirklich irgendwie ihre 17.000, 18.000 Leute im Schnitt haben. Würde den Schnitt schon echt hochziehen. Und ich glaube auch, dass sie deutlich mehr in der Lage wären, eine kompetitive Saison hinzulegen, als es Montauban wäre. Es ist jetzt so ein bisschen, ja, man ist so ein bisschen am Scheideweg. Ne? Auf der einen Seite gibt es einen gewissen Optimismus, was nächste Saison angeht, mehr Geld mit das Nike reinbringt als neuer Ausrüster. Auf der anderen Seite hast du das Stadionproblem, dass man die Stadiongesellschaft, die bis jetzt vom Fußballverein und Rugbyverein gemeinsam verwaltet wurde, aber für beide Vereine viel zu teuer war letzten Endes, an die Stadt zurückgegeben hat, die sagt aber, naja, aber ich gehe hier nicht von den Mieten runter, wir haben hier ein teures Stadion stehen, das muss bezahlt werden und wer soll es denn bezahlen, wenn nicht die Vereine, die es nutzen? Und letzten Endes aber auch relativ klar wissen, naja, sind halt gelackmeiert, ne? Weil wo sollen sie hin? Es ist jetzt nicht so wie Montpellier, die also Béziers ein 18.000 Plätze Stadion direkt vor der Tür haben, im Zweifelsfall nach Narbonne fahren können, was auch nur eine Dreiviertelstunde ist, was immerhin 12.000, naja, nicht ganz, aber immerhin über 10.000 Plätze wären, was für Montpellier auch reichen würde, wenn wir ehrlich sind. Sie könnten in die andere Richtung, gibt es in Avignon ein relativ großes Stadion, was ungenutzt ist, ist auch nicht weit. Sie könnten im schlimmsten Fall bis nach Marseille fahren, auch das sind 1,5 Stunden, 1 Stunde 45. Ist schon nicht geil, aber für Grenoble, na gut, wenn man über 2 Stunden Fahrt redet, dann könnten sie schon nach Lyon oder so fahren, aber es gibt in der Region nicht wirklich bessere Alternativen. Oder große Alternativen. Du könntest nach Valence gehen, okay, aber willst du im Stadion vom Liga-Konkurrenten spielen, das auch noch dazu kleiner und im Umbau ist? Es gibt nicht wirklich Alternativen. Oyonnax, keine Alternative. Bourg-en-Bresse, naja, ist schon wieder eine Ecke. Ne? Bourgoin, auch wieder eine Ecke. Es ist echt, also die Stadt weiß halt einfach, sitzen am längeren Hebel. Und ich meine, ich finde es, ich bin da prinzipiell auf Seiten der Stadt. Grenoble ist keine reiche Stadt, ne? Trotz allem, was man glauben mag, ist Grenoble keine reiche Stadt. Und warum soll die Stadt Minus machen für die Profite von 2 Privatunternehmen? Ne? Und wenn sie sagen wollen, naja, also immer die ziehen ja Touristen in die Stadt. Grenoble ist eines der Top-Teams in der Eishockey-Liga. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon wieder Meister geworden sind. Ich glaube fast schon. Aber sie haben ein erfolgreiches Sportteam. Und Grenoble, wenn sie wollten, klar könnten sie ins alte Lestiger, ist klein und kacke, aber, Entschuldigung für die Wortwahl, aber könnten sie, wenn sie wollten, aber dass sie das nicht tun, heißt ja eigentlich, dass das Problem nicht so groß ist, wie sie es darstellen. Ja, es ist viel Geld, aber auf der anderen Seite ist es ein relativ neues Stadion mit 20.000 Plätzen. Dass sie es nicht gefüllt kriegen, ist ja wohl kaum das Problem der Stadt. Die Stadt hat nur das gemacht, was die Vereine wollten, nämlich ein neues, modernes Stadion hingestellt. Das war das, was die Vereine wollten. Haben sie gemacht. Und jetzt beschweren sich die Vereine darüber, ja, ein neues Stadion, das war teuer. Ja, naja, ist es. Ist es. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die Natur der Sache. Also hattest du ja im deutschen Fußball auch mit Erfurt und Chemnitz, die Städte überzeugt haben, ihr müsst uns neue Stadien bauen. Und dann Pustekuchen gelackmeiert, wir melden Insolvenz an und wir zahlen euch die Mieten nicht. Und dann könnt ihr gucken, wo ihr hinkommt. Wir haben ein schönes neues Stadion und die Pleite oder den Geldausfall, den habt ihr. Ja. Schön. Danke. So gehen wir noch mit seiner Stadt um. Das ist doch nett. Da freut man sich doch. Meine Chemnitz in aller Fairness. Der Verein hat ja noch mehr Probleme als das und die Stadt hat ja auch ihre Probleme. Ohne jetzt alle Menschen in Chemnitz über einen Kamm scheren zu wollen, aber der Verein hat ja eine ganze Reihe auch anderer Probleme. Genau wie RWE. Aber da ist ja zumindest die Stadt an dem Punkt, dass sie da relativ klar sagt, was sie vom Verein erwartet und ihnen das nicht durchgehen lässt. Und ich hoffe, dass das Grenoble das ähnlich machen wird. Aber da haben wir jetzt schon wieder einen relativ großen Ausflug. Ich habe es euch am Anfang versprochen, wir schauen einmal noch in die Playoffs der unteren Ligen und zumindest in der F1 haben wir das Finale erreicht. Die Aufsteiger kannten wir ja schon davor oder in der Woche davor. Drancy Saint-Denis, eine Spielgemeinschaft aus Nord-Paris, Lijourdain steigt mit auf La Seine, die ja im vergangenen Jahr abgestiegen sind aus der National 2. Und der ULS Tiros endlich wieder im höherklassigen Rugby angekommen sind. Oh, 2013, 2014 mussten sie ganz runter in die F3 oder sogar noch tiefer, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und endlich wieder auf einem relevanten Niveau angekommen. Ein Verein, auf den ich mich echt freue. Und ich gespannt bin, wie es da weitergehen wird. Im Finale, nach dem letzten Wochenende, Drancy Saint-Denis hatte gegen Lijourdain gewonnen mit 35-28. Und La Seine hat zu Hause gegen Tiros mit 18-26 verloren. In der F2 haben wir Viertelfinalspiele zwischen Tour und Bergerac, Vinay und Saint-Vernin, Saint-Malo und Cahors. Und Annecy, wir haben es angesprochen, am grünen Tisch gegen Saint-Girons. Tour, der große Favorit, der Publikumsfavorit sicherlich, Saint-Malo, die 15 Corsaires aus der Bretagne. Man wünscht sich doch sehr, dass die bretonische Welle ist auch im Amateur-Rugby angekommen. Und auch in der F3 sind wir im Viertelfinale angekommen. Saint-Claude gegen Vincennes, Montélimar gegen Quillan-Limoux, Rodez gegen Caussade und das Stade Bordelais gegen die Sable d'Olonne. Das ist tatsächlich eine recht spannende Runde, denn sowohl Montélimar als Quillan-Limoux haben durchaus in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse erzielt. Montélimar sicherlich bekannt, oder den meisten eher als die Nougat-Stadt bekannt. Kann ich auch empfehlen, sowohl das Nougat als auch die Stadt. Und Quillan-Limoux eigentlich mehr ein Rugby-League-Hintergrund als Ort, aber auch dort insgesamt über beide Courts eine sehr reiche Rugby-Geschichte. Rodez mit den etwas besseren Ausgangschancen global gesehen. Sie teilen sich ja das moderne Fußballstadion mit dem Zweitligaverein, also sicherlich das schönste Fünftligastadion Frankreichs, sportartenübergreifend. Das Stade Bordelais natürlich auch ein bisschen befeuert vom Erfolg von ÜBB und von ihren Frauen, die ja jetzt das dritte Mal in Folge französische Meisterin geworden sind. Wir haben es angesprochen, wir haben darüber gesprochen. Aber natürlich auch jetzt dann den Vorteil, dass die Girondins wieder in das große Stadion zurückgehen, trotz Nichtaufstiegs. Stand jetzt, Nichtaufstiegs. Und sie ihr schönes Stadion wieder für sich haben als Trainings- und Spielort. Aber so viel dazu. Wir haben für nächste Woche noch ein paar Fragen offen. Wir haben das Stadion-Ranking von L'Equipe und natürlich gegebenenfalls ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung oder ein Halbfinale, bei dem die ganze Zeit über griechischer Wein gesungen wird, was ja auch schön ist. Oscar wird nächste Woche sicherlich mal erzählen, wie er und ob er vor allem sein Ohrwurm überstanden hat. Denn beim Training wurden sie dauerhaft mit der Peña Bayona beschallt. Ich bin gespannt. Ich habe die Nachricht gelesen und hatte direkt einen Ohrwurm. Ich bin gespannt, wie es ihm geht. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Hinweise habt, schreibt gerne eine E-Mail an info@bleublancrugby.de oder eine Nachricht auf Instagram an bleublancrugbypod. Wir lesen alles. Wir versuchen auch auf alles zu antworten. Und manche Antworten kommen dann eben erst im Podcast, wenn alle relevanten Personen da sind und mitdiskutieren können. Aber die Antworten kommen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr ein schönes Rugby-Wochenende habt. Ich werde es in jedem Fall haben. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder vollzählig. Bis dahin, tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.